Sie hören
Die Leiche im Moor aus Philip Maloney, Rätselhafte Fälle von Roger Graf.
Gelesen von
Armin Rohde. Mein Auftrag lautete, eine junge reiche Göre nach Hause zu ihrem Papa zu bringen. Ein Anwalt, der vor lauter Eloquenz beinahe an seinem eigenen Wortschwall zu ersticken drohte, ließ mich zu sich kommen und übergab mir ein Foto und ein paar Angaben. Meinen eigentlichen Auftraggeber bekam ich nicht zu Gesicht. Das war vielleicht auch besser so, denn gewisse Gesichter ertrage ich nicht an einem ganz gewöhnlichen Vormittag. Das Informationsmaterial war ziemlich dünn. Die junge Dame war schon zweimal von zu Hause ausgerissen. Einmal wollte sie sich einem Zirkus anschließen, kehrte aber dann wieder nach Hause zurück, weil es ihr im wahrsten Sinne des Wortes stank, die Tiere jeden Tag zu reinigen. Der zweite Ausreißversuch endete bei der Polizei. Sie war eine hübsche, dunkelblonde Frau, der man ansah, dass sie noch nicht so recht wusste, wo es langgeht im Leben. Ich blätterte die Zeitung durch und erfuhr im Wirtschaftsteil des Blattes, dass der Vater der gesuchten Frau gerade dabei war, eine mittelgroße Handelskette zu schlucken. Leute wie er waren es gewohnt, beim Einkaufen gleich den ganzen Laden mit nach Hause zu nehmen. Ich trank eine Kanne Kaffee, um mich ein wenig aufzuwärmen, denn der Anwalt hatte mir gesagt, dass die gesuchte Tochter zuletzt in der Nähe einer Moorlandschaft beim Campieren gesehen wurde. Ich richtete mich darauf ein, von allerlei Stechmücken und anderem Getier belästigt zu werden und machte mich auf den Weg ins Moor. Ehe ich mich der geballten Ladung Natur auslieferte, machte ich einen Zwischenhalt in einem Restaurant, das mitten im Dorf stand, das an das Moor angrenzte. Der Besitzer des Restaurants wollte allerdings nichts wissen von einer Camperin. Er stützte sich mit beiden Händen auf dem Tisch ab und redete mit einer Sicherheit und Lautstärke, wie sie nur wenigen Leuten eigen ist.
»So etwas gibt es bei uns nicht. Das lassen wir nicht zu. Diese Städter bringen doch nur Unruhe ins Dorf. Wer zu uns kommt, soll im Hotel übernachten.«
»Hat Ihnen eigentlich schon mal jemand gesagt, dass Sie ein ziemlicher Kotzbrocken sind?«
»Ja, meine Frau, kurz bevor sie abhaute, mit einem Städter. Und jetzt ist der Kerl arbeitslos und meine Frau geht putzen. So ist das, wenn man hoch hinaus will. Ich sage immer, was man hat, das hat man.«
Während er dies sagte, schaute er mir tief in die Augen. Offenbar wartete er darauf, dass ich in tosenden Applaus ausbrach oder ihm zu seiner Weisheit gratulierte. Ich trank mein Bier und schwieg. Nichts gegen das Landleben. Es gibt auch in den Großstädten genügend Leute wie ihn, aber in den Städten kann man ihnen besser aus dem Weg gehen. Ich bezahlte und ging. Danach befragte ich noch einige Leute, die mir auf dem Weg zum Moor begegneten. Sie waren alle sehr misstrauisch, bis auf einen jungen Mann, der mich sogleich an eine ziemlich abgelegene Stelle führte. Dort sah man, wie ein paar Männer und Frauen etwas aus dem Moor zogen. Der junge Mann tat geheimnisvoll, er stand neben mir und flüsterte, so als ob er gerade ein Wochenendseminar für Geheimdienstleute absolviert hätte.
»Die haben eine Leiche gefunden.«
»Tatsächlich? Doch nicht etwa eine Frau. Ich befürchtete das Schlimmste. Der junge Mann aber ließ sich nicht beeindrucken.«
»Glauben Sie, wenn ich die Leiche fotografiere, dass ich dafür Geld kriege von einer Zeitung?«
»Durchaus möglich. Wissen Sie Näheres über die Leiche?«
»Einer der Männer da vorne ist mein Vater. Er ist Arzt. Wir verstehen uns nicht besonders gut. Aber wenn Sie wollen, mache ich Sie mit ihm bekannt.«
Ich sagte ihm, dass ich das Ganze krass, cool, Vollgas und Giga finden würde. Der Junge war von meinem modernen Wortschatz so beeindruckt, dass er mir am liebsten seinen Gameboy geschenkt hätte. Ich verzichtete darauf und stapfte in Richtung Leichenfundort. Je näher ich kam, umso höher wurde meine Pulsfrequenz. Eine Frage hämmerte durch meinen ganzen Körper. Lag da vorne jene Frau, die ich suchte? Mich trennten nur noch ein paar Schritte von der Antwort. Ehe ich mich genauer umsehen konnte, war die Polizei zur Stelle und sperrte alles großräumig ab. Ich hatte in Erfahrung bringen können, dass die Leiche im Moor ein Mann war. Das war immerhin etwas. Danach machte ich mich zurück auf den Weg ins Dorf. Schließlich war es nicht meine Aufgabe, unbekannte Leichen zu identifizieren, solange sie nicht für meinen Klienten relevant waren. Ich traf auf eine alte Frau, deren Gesicht ein zerklüftetes Gebirge mit einer großen Vergangenheit war. Die Frau schaute gegen den Himmel, so als wollte sie den großen Regengott um ein paar Tropfen bitten. Sie bekreuzigte sich und stieß einen Seufzer aus, der klang, als habe er 30 Jahre darauf gewartet, endlich herauszukommen. Ich stellte mich neben die Frau und fragte sie, ob ihr Verhalten etwas mit der Leiche im Moor zu tun habe. Die Frau schaute wieder gegen oben und wiegte den Kopf hin und her.
Es musste kommen, es musste kommen. Etwas Schreckliches ist geschehen. Die Strafe kommt immer. Es gibt für alles eine Strafe.
Von was reden Sie, gute Frau?
Ist Ihnen vielleicht eine junge Frau aufgefallen, die hier beim Moor kampiert hat? Das Moor verzeiht niemandem. Das Moor wird uns alle bestrafen.
Die Frau redete weiter wirres Zeugs.
Vermutlich war sie in ihrem Leben zu häufig von Stechmücken gestochen worden. Ich ging in das Hotel, in das ich mich einquartiert hatte, und wollte mich ein wenig hinlegen. Doch ehe ich mich verziehen konnte, kam eine junge Frau auf mich zu. Sie hielt mir ihren Presseausweis unter die Nase und stellte sich als Karin Hölzel vor. Das beeindruckte mich keineswegs. Die Frau ließ nicht locker und bugsierte mich schließlich an einen Tisch.
»Sie sind doch Privatdetektiv, nicht wahr?«
»Maloney ist mein Name. Wollen Sie ein Porträt über mich schreiben?«
»Irgendetwas ist faul in diesem Dorf.« »Schon möglich. Haben Sie schon gehört, dass man im Moor eine Leiche gefunden hat?«
»Tatsächlich? Ehrlich gesagt interessiert mich das alles nicht.«
»Sie suchen eine junge Frau, die beim Moor kampiert hat, nicht wahr?«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Wagner hat es mir gesagt.«
»Wer ist Wagner?«
»Der ehemalige Gemeindepräsident. Er hat die Frau gesehen und herausgefunden, wer sie ist. Er wollte nicht, dass der reiche Papa davon Wind kriegt und legte der schönen Tochter nahe zu verschwinden. Sind Sie immer noch nicht bereit, mit mir zusammenzuarbeiten?«
Die Frau wusste eine ganze Menge, das war beeindruckend. Ich tat dennoch so, als ob mich das alles nichts anging. Doch noch während ich dies tat, spürte ich, dass Karin Hölzel nicht darauf hereinfiel. Die Frau war in Ordnung. Dennoch zog ich es vor, mich alleine auf den Weg zu machen. Der ehemalige Gemeindepräsident Wagner wohnte in einem Haus, das eine Mischung aus Bauernhof und Fertigbauhaus war. Es öffnete niemand, als ich klingelte. Ich spazierte einmal ums Haus, dann sah ich ihn. Sein Körper baumelte in der Diele. Es war kein schöner Anblick. Offenbar hatte sich der ehemalige Gemeindepräsident freiwillig aus dem Leben verabschiedet. Ich verzog mich, ehe ich der Polizei unangenehme Fragen beantworten musste. Unterwegs traf ich Karin Hölzel. Ich erzählte ihr vom toten Herrn Wagner und sie gab mir einen kurzen Abriss über die jüngere Dorfchronik. Offenbar gab es einige geheimnisvolle Ereignisse, über die niemand im Dorf reden wollte und die dennoch über dem Dorf hingen wie eine schwere Dunstglocke, die einem den Brustkasten zusammenschnürte. Ich ging zusammen mit Frau Hölzel in ein Zeitungsarchiv und blätterte ein paar Stunden in alten Zeitungen, ehe wir auf eine interessante Spur stießen.
»Hier, sehen Sie, da steht etwas von einem Mann, der offenbar spurlos verschwunden ist.«
Sie gab mir den Artikel und ich las ihn aufmerksam durch. Ein Student, der sich ein paar Tage im Dorf aufgehalten hatte, war spurlos verschwunden. Es gab Gerüchte darüber, dass er im Moor ertrunken sei. Frau Hölzel blickte mich strahlend an. Ich sagte ihr, dass ich Wichtigeres zu tun hatte, als nach verschwundenen Studenten zu suchen. Schließlich hatte ich immer noch keinen Anhaltspunkt, wo die Tochter meines Klienten zu finden war. Ich ging zurück ins Hotel. Doch auch diesmal schaffte ich es nicht bis nach oben in mein Zimmer. Am Empfang stand ein dicker Mann, der nach 40 Jahren Schwerstarbeit roch. Er gab mir den Telefonhörer und brummte etwas, das nach »für Sie« klang. Ich sagte meinen Namen in die Muschel und hörte dann eine ängstliche Frauenstimme.
»Sie sind doch Detektiv?«
»Ja.« Aber ich arbeite nicht für jeden und jede.
Ich kann Ihnen alles sagen. Alles.
Alles? Wie heißt die Hauptstadt von Burundi?
Bujumbura.
Toll. Kostet das jetzt auch so viel wie bei der Auskunft?
Ich kann Ihnen noch viel mehr sagen. Über diesen Studenten, den Sie aus dem Moor gezogen haben.
Soweit ich informiert bin, wurde die Leiche noch nicht identifiziert.
Alle im Dorf wissen, dass es seine Leiche ist. Wussten Sie, dass er Biologie studiert hatte und im Moor Untersuchungen machte?
Nein. Aber was hat das alles mit seinem Verschwinden zu tun?
Viel. Sehr viel. Aber das möchte ich Ihnen unter vier Augen sagen. In 2 Stunden geht das in Ordnung?
Sie gab mir ihre Adresse. Es war einer der Höfe, die etwas außerhalb des Dorfes lagen. Ich vertrieb mir die Zeit mit einem kleinen Nickerchen. Die Tochter meines Klienten hatte offenbar keine Spuren im Dorf hinterlassen und es deutete auch nichts darauf hin, dass sie noch im Dorf zu finden war. Eigentlich bestand kein Grund, noch länger in dem Kaff zu verweilen, aber meine Neugier sagte mir, dass es immer besser ist, einer ängstlichen Frau zuzuhören, als an einem scheinbar hoffnungslosen Fall herumzudoktern. So besuchte ich die Frau, die so viel über den verschwundenen Studenten wusste. Doch anstelle der Frau traf ich auf einen knorrigen Mann, der mir wahrscheinlich am liebsten eine Mistgabel in den Brustkasten gesteckt hätte.
»Meine Frau?« »Ist nicht da.«
»Aber ich habe gerade mit ihr telefoniert.«
»Telefoniert? Das ist unmöglich. Meine Frau ist zur Kur, muss sich erholen.«
Beim heiligen Traktor, wenn das keine Lüge ist, guter Mann.
Ich lüge nicht, nie. Meine Frau ist zur Kur, hat sich zu sehr mit anderen Dingen als der Arbeit beschäftigt. Das kommt nie gut heraus. Zuerst interessieren sich die Frauen für Bücher, dann für Politik, und ehe man sich für sie, hocken sie im Parlament, und wir können schauen, wie wir mit dem Hof zu Schlag kommen.
Ich kann es keiner Frau verübeln, wenn sie es nicht mehr bei Ihnen aushält. Aber Ihre Frau hat sich mit mir verabredet, hier auf dem Hof.
Das ist unmöglich. Da hat sich jemand einen Streich erlaubt.
Der Mann machte mir klar, dass er mich nicht länger auf seinem Hof dulden würde. Ich verzog mich und setzte mich auf eine Parkbank. Langsam aber sicher begann ich mich auch für den verschwundenen Studenten zu interessieren. Offenbar war in dem Dorf tatsächlich etwas oberfaul. Als ich wieder zurück in mein Hotel kam, erwartete mich der Anwalt, dem ich meinen Aufenthalt am Moor zu verdanken hatte. Er hielt ein Handy an sein Ohr gepresst und wünschte mir, dass möglichst viele Mikrowellen sein Gehirn umkreisten und für allerlei Unruhe sorgten. Es dauerte noch ein paar Minuten, ehe er seine Aufmerksamkeit mir schenkte.
»Haben Sie schon etwas herausgefunden? Ich habe Herrn Weber von Anfang an gesagt, dass das herausgeworfenes Geld ist.«
»Ist immer noch besser, als das Geld einem Anwalt hinten reinzuschieben.«
»Sie können die Übung abblasen. Das Töchterchen ist wieder aufgetaucht. Sie hatte sich in einen Surflehrer verliebt, der sich dann in der ersten Liebesnacht in einen wasserscheuen Möchtegern-Poeten verwandelte. Und wie Sie sich vielleicht denken können, mögen Töchter aus gutem Hause eher was Handfestes. Kultur haben die zu Hause genug.
Ihnen hat man wohl die Klischees auch gleich bei der Geburt ins Gehirn gepflanzt.
Wie meinen Sie das?«
Ich winkte ab. Es gibt nichts Langweiligeres, als bornierten Anwälten zu erklären, was Sache ist. Er übergab mir einen Scheck. Er war hübsch anzusehen. Es war an der Zeit, wieder ein kleines Nickerchen zu machen. Doch die gute Frau Hölzel hatte etwas dagegen einzuwenden. Sie stürmte auf mich zu und zerrte mich aus dem Hotel. Draußen rang sie nach Atem und fuchtelte mit den Händen herum.
»Schnell, kommen Sie. Ich habe eine Frau gefunden, die man in einer Scheune eingesperrt hat. Sie sagt, dass sie mit Ihnen sprechen wolle. Sie habe mit Ihnen telefoniert und danach sei sie von Ihrem Mann und zwei anderen Männern verschleppt worden.«
»Du meine Güte, auf dem Land geht's aber ganz schön wild zu und her.«
»Kommen Sie endlich. Vielleicht weiß sie etwas über den Mord.«
Ich hatte keine andere Wahl, als ihr zu folgen. Die Scheune war in einem erbärmlichen Zustand und der Frau, die darin saß, ging es nicht viel besser. Es dauerte eine Weile, bis sie fähig war, mehr als nur Gestammel über die Lippen zu bringen. Offenbar hatte man ihr ein ziemlich starkes Beruhigungsmittel eingeflößt. Frau Hölzel hatte Kaffee organisiert. Die Frau spuckte das meiste wieder aus, aber offenbar half es, sie wieder einigermaßen wach zu kriegen. Sie kam gleich zur Sache.
»Der Student hatte damals vor, eine Arbeit über das Moor zu schreiben. Eher zufällig hat er dabei mitbekommen, dass im Dorf ein Plan herumgeisterte, das Moor stillzulegen und für eine Großüberbauung zu nutzen. Er begann, Fragen zu stellen. Es ging um sehr, sehr viel Geld. Und fast alle im Dorf waren daran beteiligt.«
»Woran waren Sie beteiligt? An dem Mord?«
»Am Gewinn. Falls es Gewinn geben sollte. Eines Tages gab es eine geheime Versammlung im Dorf. Dabei wurde bestimmt, wer den Studenten umbringen soll. Mehr weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass jetzt alle Panik haben, weil die Leiche gefunden wurde und dadurch alles wieder an die Oberfläche gezerrt wird.«
»Und was ist mit der Überbauung geschehen?«
»Der Plan erwies sich als nicht rentabel.«
Frau Hölzel nahm die Frau zu sich, nicht ohne vorher einige Fotos in der Scheune zu knipsen.
»Journalisten haben etwas im Blut, das sie zu Blutsaugern prädestiniert. Mich würde es nicht wundern, wenn Graf Dracula eines Tages wieder auftauchen würde, um für eine Tageszeitung zu schreiben. Ich wusste nicht so recht, was ich von der Geschichte halten sollte. Wenn sie stimmte, gab es in dem Dorf einen Mörder, der seit 15 Jahren unbehelligt war. Und das allein war schon ein guter Grund, am Ball zu bleiben.
Ich besuchte den knorrigen Kerl, der seine Frau unschädlich machen wollte. Er wollte mich zuerst nicht in die gute Stube lassen. Ich drohte ihm damit, die Scheune anzuzünden, das half. Es war nicht mehr viel übrig geblieben von seinem selbstherrlichen Auftreten. Er machte jetzt den Eindruck eines Boxers, der soeben eingesehen hatte, dass er keine Chance mehr hatte im Ring. Er wollte nur noch einigermaßen ungeschoren davonkommen.
Ich musste das so tun. Das war so abgemacht.
Was war abgemacht? Dass Sie den Studenten umbringen?
Nein, das war ich nicht. Das war Wagner, der ehemalige Gemeindepräsident.
Hat er sich deswegen umgebracht?
Ja, auch das war so abgemacht.
Was haben Sie noch alles abgemacht?
An der Versammlung damals wurde gelost. Wagner verlor. Wir schworen uns, dass wir dicht halten würden. Niemand konnte damals ahnen, dass aus dem Großprojekt nichts werden würde. Unser Dorf war schon immer arm dran. Wenige Bauzonen, wenig Steuereinnahmen. Und die Jungen zogen weg, so schnell sie konnten. Es ging ja alles ganz gut, bis sie die Leiche aus dem Moor gezogen haben. Da wurden wir alle unruhig.
Wer war alles beteiligt damals an dieser Versammlung?
Alle. Alle im Dorf, die etwas zu sagen hatten. Wissen Sie, wir hatten alle nur noch das große Geld vor Augen.
Heute kann ich das selber nicht mehr verstehen, was wir damals gemacht haben.
Ich ließ den Bauern stehen und ging zurück ins Hotel. Frau Hölzel war gerade dabei, ihre Story an eine große Illustrierte zu verkaufen. Ich machte mich so schnell es ging aus dem Staub. Ich hatte keine Lust, in der Illustrierten abgebildet zu werden. So viel Publizität ist in meinem Geschäft nicht gerade förderlich. Ich telefonierte in meinem Büro mit Polizeibehörden und verabredete einen Termin. Man empfing mich freundlich, aber nicht ohne zu fragen, ob ich eine offizielle Lizenz habe oder nicht. Ich zeigte dem Beamten den Wisch. Er lächelte und wies mich an zu warten. 10 Minuten später tauchte mein Lieblingspolizist Kommissar Hugentobler auf.
Na, Meloni, und was haben Sie mir und meinen Kollegen mitzuteilen?
Einen Mord und auch gleich die Aufklärung.
Sehr schön. Und wo geschah der Mord?
Ich nannte ihm das Dorf und erklärte ihm die Umstände, die dazu führten, dass ich in dem Dorf ermittelte. Er hörte interessiert zu.
Und wann geschah der Mord?
Vor über 15 Jahren. Ein Student, er wurde Moor versenkt. Jetzt liegt er irgendwo bei Ihnen in der Kühlkammer.
Eine Moorleiche?
Genau.
Moment mal. Da hatten wir doch etwas. Na klar, aber das muss ein Irrtum sein.
Ist kein Irrtum. Ich kann Ihnen den genauen Tathergang schildern.
Kommen Sie mit, Meloni.
Er führte mich in den Keller. Dort war es angenehm kühl. Ein älterer Mann, der freundlich lächelte, kam auf uns zu. Hugentobler flüsterte dem Mann etwas ins Ohr. Dann gab mir der ältere Mann durch ein Handzeichen zu verstehen, ihm zu folgen. In einem kleinen Raum, in dem es noch ein paar Grad kühler war, lag die Moorleiche. Der ältere Mann schaute den Leichnam liebevoll an. Offenbar hatte ich es mit einem echten Nekrophilen zu tun.
Das hier ist die Leiche, die wir aus dem Moor gezogen haben.
Was spricht dagegen, dass es dieser Student ist? Oder sieht man der Leiche den IQ an?
Dieser Körper lag über 200 Jahre im Moor. Vielleicht auch länger.
Das saß wie ein Hammerschlag. Er erklärte mir ausführlich, woran man das Alter der Leiche bestimmen konnte. Die Leute im Dorf hatten gar keinen Anlass gehabt, in Panik auszubrechen. Der Student lag noch immer im Moor und vielleicht wird man ihn auch erst in 200 Jahren daraus ziehen. Mir konnte das egal sein. Ich hatte meinen Job gemacht und konnte mich wieder anderen Dingen widmen. So geht das.
Sie hörten
Die Leiche im Moor aus Philip Maloney, Rätselhafte Fälle von Roger Graf.
Gelesen von
Armin Rohde.
Aufnahme und Schnitt Rick Schepker und Rainer Zuber. Regie Ingo Gregus. Produziert von Sounds of Seduction Köln.